Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn die Sonne brennt, der Alkohol die Hirne benebelt, wenn Menschen sich im Rudel treffen und aus den Lautsprechern Laila wummert, dann gibt es kein Halten mehr, dann wird hemmungslos mitgegrölt. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler, lala Laila. Das Lied war ein riesiger Erfolg, nicht nur bei den einschlägigen Ballermann-Strandpartys, auch die Hessische Junge Union zum Beispiel hat das Lied auf einem Parteitag lauthals intoniert. Selbstverständlich wurde das Phänomen Laila daraufhin kulturkritisch analysiert, der Sexismus, der eine Frau zum Objekt degradiert. Bei einigen Volksfesten wurde das Lied dann verboten, das Singen des Liedes. Und als sich Bundesjustizminister Marco Buschmann von den Freien Demokraten gegen ein Verbot aussprach, war aus dem Lied selbstverständlich längst ein Politikum geworden. Ist es beunruhigend oder beruhigend, dass im Land der Dichter und Denker über das Lied des Schlagersängers Schütze so hitzig diskutiert wird? Heute nun kam die Meldung, dass Laila der Sommerhit des Jahres geworden ist. Und da stellt sich nochmal die Frage, warum ist das Lied denn so erfolgreich? Das kann doch nicht nur der Balla-Balla-Text sein. Vielleicht ist ja das entscheidende Treibmittel für den Sangestrieb die Musik selbst. Hier hören wir eine rein instrumentale Fassung. Kein sexistischer Refrain dringt aus den Lautsprechern. Das Lied Laila ohne Schlagersänger Schütze, nur mit dem Sound des DJ Robin. Wie ist diese Musik übrigens gebaut? Welchen Nerv trifft sie? Das will ich nun von Markus Henrik erfahren. Er ist Medienwissenschaftler und studierter Popmusiker und analysiert als Dr. Pop beim Berliner Sender Radio 1 aktuelle Popmusik. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Wenn man mal vom braven Viervierteltakt absieht und dem wummernden Bass, wie ist denn diese Musik strukturiert, die wir da gerade auszugsweise gehört haben? Welcher kompositorische Bauplan liegt denn diesen Klängen zugrunde?
Ja, also erstmal ist das Tempo sehr wichtig. Wir haben ja ein Tempo von 140 BPM, also Beats per Minute, Schläge pro Minute. Und das ist für so einen Ballermann-Song wirklich das optimale Tempo, weil da kann jeder mit dazu hopsen. Und wenn man irgendwie betrunken aus dem Takt kommt, fällt das gar nicht auf. Also erstmal das Tempo ist gewählt, dass man auch gut mitklatschen kann. Es ist, sage ich mal, nicht besonders anspruchsvoll. Ja, man kann auf die 1, auf die 3, man kann auf die 2 und auf die 4 klatschen. Aber dann ist es doch wirklich ganz gut gemacht bei der Melodie, denn die ist so ein bisschen punktiert aufgebaut und auch die Intervallsprünge sind so arrangiert, dass sich das tatsächlich sehr fies ins Ohr hineinfrisst. Also wenn man das jetzt rein aus Marketing-Sicht betrachtet oder rein so aus einer, sag ich mal, ästhetischen Kompositionsanalyse für einen Ballermann-Erfolg, dann haben die alles richtig gemacht. Ja, das muss man leider sagen.
Also das Entscheidende ist die Melodie, die raffiniert gestaltete Melodie.
Ja, genau. Es gibt da so einen Sechssprung. Also erstmal von den Akkorden her, ich habe hier so ein Klavier, vielleicht können wir das ein bisschen demonstrieren. Also wir haben hier G-Moll, S-Dur, B-Dur, F-Dur. Das sind die vier Akkorde und die laufen die ganze Zeit im Kreis. Da passiert nichts anderes. Ja? Also das Lied ist in G-Moll geschrieben und dann gibt es halt diesen diesen Sprung nach oben. Das ist ein Sechstsprung und der ist wirklich sehr geschickt gemacht, weil da können die Leute, die da mitgrölen wollen, das wirklich so ausschreien, ja, dieses Gefühl.
Und das, ja, kennt man, das kennt man von der Volksmusik auch, diesen Sprung. Also den kennt jeder seit seiner Kindheit.
Genau, also da sind die Leute auch sehr gewohnt, sowas zu singen und die ganze Melodie ist innerhalb einer Oktave komponiert, das heißt, das kann auch jeder mitsingen. Also man braucht jetzt kein abgeschlossenes Gesangsstudium, um das singen zu können. Also das, der Ambitus, der Tonumfang ist auch nicht besonders groß, aber es ist sehr, man sagt, diszipliniert komponiert, weil sozusagen jede Silbe vom Text einen eigenen Ton bekommt. Und das ist sozusagen keine faule Melodie, wo einer einfach mal so sich zwei Töne ausgedacht hat, sondern wir haben das sehr diszipliniert mit der Melodie arrangiert. Das muss man ihnen lassen.
Ja. Also man kann sagen, insgesamt folgen sie einem musikalischen Erfolgsrezept.
Ja, genau. Das probieren aber viele und das klappt auch nicht immer. Aber interessanterweise, wenn man sich das anschaut, also dieser Song wurde
in Montabaur produziert bei Summerfield Records und die haben schon sehr ähnliche Songs gemacht. Und es gibt zum Beispiel einen Song von Mia Julia, der auch auf Mallorca sehr oft läuft und der hat exakt die, nicht nur die gleichen, sondern dieselben Akkorde, hat sogar eigentlich das gleiche Tempo. Da gibt es auch diesen Sechstsprung von dem Ton B nach oben zum G. Also die haben sehr oft geübt und jetzt haben die den wirklich sehr, sehr großen Hit.
Jetzt gibt es natürlich nicht viele Harmonien, nicht viele Akkorde, nicht viele Melodien, auch gerade wenn sich so eine Melodie innerhalb einer Oktave bewegt. Da stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, gibt es auch sowas wie Plagiate? Gibt es das Abkupfern von erfolgreichen Melodien?
Ja, das gibt es absolut. Also in dem Fall können wir hier eigentlich nicht von einem Plagiat sprechen. Der Erfolg ist natürlich, dass man die Melodie irgendwie relativ schnell mitsingen kann. Das wirkt so, hat man schon irgendwo mal gehört. Aber bisher gab es da keinen Plagiatsvorwurf. Man muss aber sagen, dass die Sounds, die da benutzt werden, die hört man auch in sehr fetten amerikanischen Produktionen von Jason Derulo und anderen Künstlern. Da sagt man oft, das sind so stadiontaugliche Sounds. Also die haben jetzt auch nicht so einen angestaubten Mallorca-Muff bedient, wie man das vielleicht bei Mickey Krause oder so kennt. Die haben auch eine relativ moderne Produktion hingelegt, was den Song auch noch ein bisschen besonders macht.
Wenn man so etwas komponiert, was denken Sie, ist da auch der Pegel, der Alkoholpegel der Zuhörer mitentscheidend? Oder anders gefragt, ist Viervierteltakt zwingend erforderlich bei 1,5 Promille?
Ach, es gibt ja auch Schunkellieder, wo man auch zu trinken kann. Aber ich würde schon sagen, also wenn beim Bierkönig auf Mallorca irgendwann mal der Alkohol ausgehen würde, dann wäre das Erste, was die Leute sagen, mach mal die schreckliche Musik aus. Also die Musik funktioniert natürlich, weil man da mitgrölen kann, weil man enthemmt ist. Und das macht die Sache natürlich auch ja, problematisch. Ja.
Dr. Pop, Markus Henrik, verstehe ich Sie richtig, also dass das Erfolgsrezept dieses Liedes wirklich die Musik ist und nicht so sehr dieser Balla-Balla-Text?
Auf jeden Fall wurde das in der Diskussion bisher bis heute noch nicht so richtig beleuchtet. Das hat auf jeden Fall einen sehr großen Anteil. Also das Tempo, das Enthemmte, diese fette Produktion, wie man in der Produktionssprache sagt, hat einen sehr großen Anteil dran und auch dieser Melodiesprung. Also das ist nicht nur der Text, der mit einem Tabubruch aufwartet, sondern es liegt auch einfach an der Musik.
Sie kennen ja alle Mega-Hits der vergangenen Jahre. Gibt es denn aus musikalischer Sicht sowas wie einen Trend, wenn man zum Beispiel auch den European Song Contest betrachtet, oder bleibt die musikalische Substanz eigentlich immer mehr oder weniger begrenzt und immer sehr ähnlich?
Naja, also erstmal muss man sagen, wenn ein Song wenig Akkorde hat, heißt das nicht gleich, dass das ein trivialer Song ist. Also wenn man zum Beispiel in die Geschichte mal schaut, Born in the USA von Bruce Springsteen oder auch Give Peace a Chance von John Lennon, das sind Lieder, die haben sogar nur zwei Akkorde. Ja? Also das Triviale kommt oft durch die Texte und wie das Ganze dann auch produziert wird. Und ja, es gibt aktuell schon einen Trend bei solchen Party-Songs, das doch sehr, sehr, sehr flach zu halten. Da gab es schon mal intelligentere Beispiele. Und was wir aber beobachten können, ist, dass sehr viele Sounds aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren gerade genutzt werden. Also das ist so eine Mischung aus Techno-Sounds und nostalgischen Sounds, die bei den Leuten ganz gut ankommen. Und das sind alles Sounds, die mit so Sägetönen, würde man physikalisch sagen, produziert werden. Das sind keine natürlichen Sinustöne, die schön klingen, sondern die klingen alle so ein bisschen hässlich und dann hört man da auch noch mehr hin. Das ist der Trick.
Der Ballermann-Hit Laila ist nun auch der Sommerhit des Jahres. Markus Henrik alias Dr. Pop hat uns die musikalische Machart des Schlagers eindringlich und nachvollziehbar analysiert. Dankeschön.
Sehr gerne.